Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders.
Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Einfach anders, weil Thomas sowieso immer macht, was er will.
Und wer sagt denn das?
Ja, normalerweise würden wir ja jetzt auch wieder Fragen beantworten, aber da haben wir ja jetzt letztens erst wieder ein Special gemacht. Schickt uns weiterhin eure Fragen an podcast@thomas-anders.com und die Fragen, die wir dann veröffentlichen im Podcast, dafür gibt es die mittlerweile legendäre Thomas Anders Podcast-Tasse, die offizielle.
Die heiß gehandelte Podcast-Tasse.
Ja, Thomas hat aber jetzt heute wieder eine Überraschung hier.
Ja, ich habe eine Überraschung, wieder einen wirklich ganz, ganz lieben jungen Kollegen, worüber ich mich immer wieder freue, dass ich ihn kennenlernen durfte. Und was noch mehr ist, meine Frau ist Riesenfan von ihm. Das habe ich ihm auch jedes Mal gesagt. Also ich freue mich wirklich, dass er heute dabei ist bei meinem Podcast. Er ist irgendwie im Auto, er fährt jetzt nicht, aber er steht irgendwo. Und ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei bist, Erik Philippi. Hallo, grüß dich.
Grüß dich, mein Lieber.
Ja.
Danke, ich freue mich sehr.
Ja, ich finde es ja ganz super, dass du hier mitmachst und ich glaube, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer das genauso finden. Wenn wir jetzt schon dabei sind, eine ganz andere Frage, die mir gerade in den Kopf kommt. Wie siehst du das? Du bist nun ziemlich jung, du bist 25 und du gehörst ja nun zu dieser neuen Generation. Wie findest du denn diese Gendersprache? Also wenn ich jetzt gesagt hätte, nach dem Motto, es freuen sich die ganz vielen ZuhörerInnen. Ja, ich finde es ja grausam. Okay, schlagt auf mich ein, macht mich fertig. Ich finde, es ist eine Verhunselung unserer deutschen Sprache. Wie findest du das, Erik?
Ja, also ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich es gut finde. Wir leben in einer Zeit, in der ja auch diesen ganzen Diskussionen über Gendern hin oder her, besser gesagt in der LGBTIQ-Zeit, bin ich der Meinung, dass das was Gutes ist und was so in unseren Sprachgebrauch doch noch mehr eingebunden werden sollte, weil ich finde, jeder sollte das sein oder besser gesagt der sein, für den er sich hält oder fühlt.
Also sagen wir so, damit wir uns nicht falsch verstehen, ich habe nichts dagegen. Ich habe nur etwas dagegen, dass ich dazu gezwungen werde, so zu sprechen.
Bin ich absolut deiner Meinung. Und ich glaube, da muss ich mich so ein bisschen auf deine Seite stellen. Weil auch wenn ich es gut finde, es hört sich in meinen Ohren absolut falsch an, so zu sprechen. Da gebe ich dir absolut recht.
Das meinte ich auch damit, Erik. Ich meinte wirklich, dass es so als Vorgabe gemacht wird. Also ich habe ein Interview von Anke Engelke gelesen, was ich sehr, sehr gut fand. Sie möchte so sprechen, sie will das so, aber sie verurteilt niemanden, der es nicht so macht. Ich glaube, das ist so.
Da bin ich deiner Meinung, besser gesagt auch der Meinung von Anke. In dem Fall.
Weil das ist etwas, was ich auch so empfinde. Es ist nicht unser normaler Sprachrhythmus, wobei jetzt bestimmt Leute sagen können, wegen dem Rhythmus müssen wir uns trotzdem weiterentwickeln. Ja, das kann ich alles verstehen. Ich finde auch die Akzeptanz und den Respekt hat eben vom Gendergruppen, wie auch immer, finde ich auch absolut richtig. Aber trotzdem, wenn ich nun eine weibliche Form nicht nenne, dann heißt das nicht, dass ich die weibliche
Form nicht berücksichtige.
Nicht berücksichtige, genauso. Aber
ich muss dazu sagen, ich meine, es war Thomas Gottschalk hatte es gesagt, dass es ihn wahnsinnig macht, weil er muss ja schon überlegen, wenn er mit jemandem essen geht, wie er den Salzstreuer benennt. Da muss er ja schon fast sagen, kannst du mir bitte den Salzstreuer oder die Salzstreuerin geben. Insofern, also bei solchen Dingen bin ich da absolut deiner Meinung.
Ja, gut, Thomas ist noch mal gut 10 Jahre älter als ich. Also ich habe absolutes Verständnis, wenn er Probleme bei der Gewürzsuche hat. Aber
sehr schön.
Aber es ist doch wunderbar, Erik, dass wir jetzt wirklich zusammen sind. Und sprechen können. Ich sagte wirklich mit vollem Respekt, du bist ein wirklich junger Kollege. Wir haben uns in der Fernsehlandschaft kennengelernt. Wir waren zusammen auf Tournee und wir haben wirklich sehr viel, ja, gute Gespräche miteinander geführt. Ich schätze dich sehr in deiner Einstellung und in deinem Können. Aber vielleicht, nur ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass du vielleicht mal erklärst, du kommst aus dem Saarland und was hast du eigentlich vor diesem ganzen Wahnsinn gemacht?
Also danke erstmal, mein Lieber, das gebe ich dir genauso zurück. Ich erinnere mich so gerne an unsere Tourneezeit und jeden einzelnen Abend und Witz, den wir uns auch da Zeit um die Ohren gehauen haben. Davon sind mir auch ein paar hängen geblieben. Ich würde dich auch bitten, dass du, vielleicht kannst du ja zum Abschluss nochmal deinen Lieblingswitz erzählen.
Oh je.
Den habe ich nämlich auch hier, ihr habt ja eben gesagt, ihr erwischt mich im Auto. Ich bin gerade zu meiner Familie gefahren, besser gesagt zu einem meiner Onkel. Und das ist das Schöne am Saarland. Und so komme ich auch zurück auf deine Frage, denn wir leben hier wirklich Familie nochmal sehr besonders. Und unser Familienzusammenhalt ist mir auch wahnsinnig wichtig. Und wir wohnen alle so im Umkreis von 5 Kilometern. Also rein theoretisch hätte ich jetzt auch mal zu Fuß hier hinlaufen können. Nichtsdestotrotz ist es im Saarland aber auch noch so, und das ist ja auch was Gutes, dass einem erstmal gesagt wird, so, Junge, jetzt, du lernst jetzt was Anständiges und bevor du Musik machst oder auf die Bühne gehst, ist es wahrscheinlich besser, wenn du dich mal mit der normalen Joblandschaft vertraut machst. Obwohl, muss ich auch dazu sagen, ich eine sehr musikalische Familie habe. Und so hat das auch schon immer mit dazugehört. Aber es war mir eben schon wichtig, eben was in der Hand zu haben. Und so kam es bei mir dazu, dass ich mich für die Werkstatt entschieden hatte. Ich habe nach der Schule mich dazu entschlossen, in der Werkstatt als Kfz-Mechatroniker eine Ausbildung anzufangen und habe meinen Arbeits-, besser gesagt Ausbildungsalltag wirklich von morgens bis abends schraubend an Autos verbracht und bin auch nach wie vor noch sehr interessiert. Aber es kam zu einem sehr schönen Erlebnis, einem schönen Moment mit meinem damaligen Chef. Der wurde nämlich 60 Jahre alt und der wusste gar nicht so genau, was ich da in meiner Freizeit mache, dass ich eben Musik mache, und ich bin da mit meinem Klavier hin und habe ihm My Way von Frank Sinatra gesungen zum 60. Und aus diesem kleinen Ständchen wurde dann, glaube ich, so eine Stunde, bisschen mehr Musik machen, und er kam danach zu mir und hat mich gefragt, was machst du eigentlich in der Werkstatt, und ist nicht die Bühne viel eher dein Ding? Und das war freitagsabends, montagsmorgens rief er mich zu sich ins Büro und dann dachte ich zuerst, ich habe was angestellt. Das Gegenteil der Fall, und er hat mir sozusagen die Tür geöffnet, hat gesagt, Junge, geh deinen Weg und ich unterstütze dich und konzentriere dich auf das, was du wirklich liebst und wo du hingehörst, nämlich die Bühne. Und
ja, aber war das vorher denn dieses Gefühl, ich kann nur von mir sprechen, ich war 6 Jahre, stand ich zum ersten Mal auf der Bühne, war dieses Gefühl denn vorher da und du bist diesen Mechatroniker-Weg eigentlich nur gegangen, weil man, wenn man aus dem Saarland kommt, übrigens, wenn man aus Rheinland-Pfalz kommt, ist es genauso, dass die Eltern wollen, dass man was Anständiges lernt, oder war es einfach so der Punkt, wo du irgendwie das im Heimlichen hattest, aber dich nie getraut hast, es rauszulassen, die musikalische Ader?
Nee, im Gegenteil. Also wie gesagt, meine Familie besteht eigentlich zu 99% aus Musikern. Und bei uns war es oder ist es nach wie vor so, dass auf sämtlichen Feiern, Familienfesten immer Musik gemacht wird. Und so konnte ich da schon reinwachsen. Also das war auch nicht nur Musik, es war auch teilweise schon so ein bisschen Kabarett und alles, was irgendwie die Leute unterhalten hat. Und so konnte ich mich da auch schon relativ früh immer mal wieder ausprobieren. Und nee, diese Leidenschaft ausgelebt habe ich sie schon immer. Ich muss auch dazu sagen, auch wenn meine Eltern gesagt haben, du lernst jetzt was Anständiges, haben sie mich wirklich auf meinen Wegen, auf allen Wegen, Thomas, du hast sie auch schon öfter mal
kennengelernt. Ja, kenne deine Eltern, die begleiten mich ja zum Teil, klar.
Wahnsinn, ja.
Ja, also genau. ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Das war bei mir so ähnlich. Also bei mir war es halt eben zur Schule und mein Vater sagte, okay, du machst das Abitur, danach ist mir es relativ egal. Gut, so relativ egal war es ihnen da doch nicht. Als das Abitur da war, dann hieß es dann, oh, das muss man anfangen zu studieren. Und da hatte ich ja nun überhaupt keinen Bock drauf. Aber was macht man als junger, folgsamer Sohn? Ich fing an zu studieren und
was hast du studiert?
Ich habe Musikwissenschaft, Germanistik, Publizistik studiert.
Ach, okay, Wahnsinn. Aber hast du es fertig gemacht dann auch?
Er hat es ja erfolgreich abgebrochen, weil dann ja Modern Talking kam. Ja, kann ich als erfolgreicher Studienabbrecher ebenso. Ja. Ich weiß, wie das ist, abzubrechen.
Also ich bin garantiert in der Liga der erfolgreichsten Studioabbrecher.
Das auf jeden Fall. Der erfolgreichsten Studienabbrecher in Deutschland ist Thomas Anders ganz weit vorne dabei.
Ja, das kann ich so sagen. Naja, und ich bin nur irgendwann zu meinen Eltern gegangen. Ich kann es jetzt sagen, meine Eltern leben nicht mehr und die werden mir das nicht nachtragen. Aber es hat mich nie interessiert, dieses furchtbare Studium. Ich habe alles andere gemacht, als zu studieren. Und bin dann, irgendwann sagte ich, pass auf, zu meinen Eltern, ich habe immer so viel Schule gehabt und ich möchte jetzt einfach meiner Leidenschaft Musik nachgehen. Weil wenn ich, und damals war ich so 20, und wenn ich halt eben es nicht schaffe, dann kann ich mit 25 immer noch anfangen, weiterzumachen mit dem Studium. Das war so mein Weg. Bei dir kam das ja fast, auch so, wann kannst du sagen, war bei dir so der erste Weg, wo du sagst, musikalisch, da zuckt was und das kann was werden und da könnte ich, also Future 2, da könnte ich mir eine Zukunft mit aufbauen. Wann war so dieser Gedanke im Kopf?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Also weiß ich sogar relativ genau, da wurde ich gerade 18 und da hatten wir im Saarland bei einem Radiosender so ein Newcomer-Wettbewerb nochmal eine Ausschreibung und ich dachte, ich melde mich da jetzt einfach an.
Was gibt's denn da eigentlich? Da gibt's ja nur den SR und Salü, ansonsten habt ihr doch nichts.
Genau, richtig. Das war bei Radio, das war der Radio Salü Newcomer.
Na, absolut. Salü ist ja der Marktführer. Ja.
Ja.
Wobei die meisten Saarländer hören ja gerne RPA 1, ne? Die wollen ja auch alle nach Rheinland-Pfalz. Aber gut, weiter zu
das muss Andreas Kunz jetzt sagen.
Ich wollte gerade sagen, aber mit diesem Andreas, da müssen wir uns nochmal unterhalten, also ganz stimmt das nicht.
Ja, jetzt komm du erstmal mit deiner Wahrheit.
Meine Wahrheit war, dass ich da mitgemacht hatte, eine wunderschöne Zeit hatte und das gewinnen durfte. Und ab diesem Tag, weil da stand ich zum ersten Mal bei uns damals, das Saar-Spektakel. Thomas, du bist, glaube ich, sogar in dem Jahr, als ich da gewonnen habe, den Abend vorher aufgetreten. Da sind wir uns einmal mal ganz kurz begegnet sogar schon.
Ehrlich? Und, hätte ich gewusst, dass du gewinnst, hätte ich auch guten Tag gesagt.
weil ein Herr Anders ist immer nur da, wo die Gewinner sind. Ne? Ist ja klar.
Jedenfalls genau, also das war so der Moment. Das war das Saar-Spektakel 2015, irgendwann im August. Und da durfte ich zum ersten Mal so, da waren so 1500, 2000 Leute da reinschnuppern, wie das ist, auf so einer Bühne zu stehen. Und seitdem hat mich dieses Gefühl gar nicht mehr losgelassen.
Da hat sich gepackt.
da hat es mich wirklich gepackt. Und das will man ja dann immer, wenn man es einmal gespürt hat, möchte man es wieder spüren und irgendwie weiterkommen. Und so seit diesem Tag, das war auch so ganz kurz bevor mein Chef 60 Jahre alt wurde, wie ich eben schon erzählt hatte, verfolge ich tatsächlich diesen Weg.
Ja, aber ich hatte mit Thomas auch in dem Podcast, haben wir auch schon ein paar Mal so drüber gesprochen, ob es früher einfacher war als Künstler, ob es heute schwerer ist als früher. Weil wie kommt man denn dann da rein? Wie fasst man da Fuß? Muss man da selbst erstmal richtig viel Geld in die Hand nehmen? Braucht man Sponsoren? Muss man viele Klinken putzen? Wie ist dir das gelungen, wenn du sagst, dein Chef hat dich da gefördert, auch finanziell, oder wie war das?
Also ich glaube, Thomas, können wir da vielleicht gleich mal kurz drüber reden, wie das da zu deiner Zeit war, als es losging. Da war ich, da hat an mich ja noch lange niemand gedacht. Nichtsdestotrotz habe ich mich damit natürlich sehr viel beschäftigt und ich sag mal, um das auf das Jetzt zu beziehen, wirklich auf das Heute, in dem wir jetzt auch gerade sprechen, sage ich, es ist wahnsinnig schwierig, einen Anschluss zu finden, in dem man adäquaten Lebensunterhalt verdienen kann und sich auch wirklich einen Namen machen kann. Aber auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, wo ein Wille, da ist natürlich ein Weg, und Durchhaltevermögen, besser gesagt alle Studionächte, die Thomas, du dir mit Sicherheit auch sehr oft um die Ohren geschlagen hast, waren nie umsonst und werden auch nie umsonst sein. Insofern bin ich schon der Meinung, dass man, um es jetzt mal auf die gesamte Branche zu beziehen, es immer schaffen kann, wenn man es nur will und natürlich auch die Grundvoraussetzungen so ein bisschen gegeben sind. Damit meine ich aber vor allen Dingen eben der Umgang mit Menschen, eine gewisse Haltung und vor allen Dingen auch Themen oder Thematiken in seiner eigenen Musik. Nichtsdestotrotz, das sind ja jetzt 7 Jahre, die dazwischen liegen, zwischen 2015 und heute. Und davon, muss ich ehrlich gestehen, bin ich auf jeden Fall 3, 4, 5 Jahre umhergeirrt. Ich habe mir immer wieder Momente und Auftritte, besser gesagt Menschen gesucht, mit denen ich vorankommen konnte. Nichtsdestotrotz bin ich ja von null gestartet. Und ich war immer schon jemand, der Musik gerne in Worte und Emotionen packt. Also war es ja noch mal ein Stück schwieriger, diese beiden Welten zu kombinieren. Ich habe Songs geschrieben und bin dadurch eher so in die Szene gekommen, weil ich wusste, okay, da kann ich jetzt erstmal auch abseits der Bühne Geld verdienen. Ich habe mich dann als
ganz Produzent... Ganz kurz muss ich einhaken. Du hast Songs geschrieben, das heißt für andere Künstler, nicht mal für dich selbst, oder wie?
Genau.
Aber da muss man ja auch erstmal reinkommen.
Das wollte ich gerade sagen. Nämlich, natürlich hatte ich die finanzielle Unterstützung und auch den Rückhalt meiner Eltern. Mein Chef hat mir damals eher die Bühne freigemacht und hat gesagt, du kannst hier bei uns rein betrieblich eine Pause einlegen und jederzeit nochmal zurückkommen, wenn es nicht klappt. Finanziell unterstützt haben mich damals meine Eltern. Da habe ich mir damals dann so mein erstes Studio-Equipment zusammengekauft und mein erstes Home-Studio gelegt, um einfach mal das, was ich mal geschrieben habe, und die Ideen mal anständig festzuhalten. So, dann gab es eine magische Begegnung mit einem Songwriter aus dem Saarland, der zu der Zeit aber in Berlin lebte und der mich nach Berlin eingeladen hatte. Und so kam ich dann erstmal in diese ganze Verlagswelt, Songwriterwelt und so weiter und so fort. Habe dann aber, muss ich dazu sagen, 3, 4 Jahre nahezu verzweifelt nach meinen ersten Künstlerinnen und KünstlerInnen gesucht, die Songs singen wollten oder singen wollten oder besser gesagt das auch gut fanden, was ich da gemacht habe. Und so konnte ich dann wirklich in der ersten Zeit mal mein eigenes Geld verdienen. Dadurch, dass ich dann in der Szene drin war und die ganzen Plattenfirmen eben durch diesen Weg als Produzent und Songwriter von der anderen Seite kennengelernt habe, wusste ich dann irgendwann schon ganz klar, das sind meine Firmen, meine Partner, mit denen ich irgendwann mal arbeiten möchte, wenn es nur noch um mich und um meine eigene Musik geht. Und so hat das ganze Rad dann sich weitergedreht.
Gut, jetzt bevor wir nochmal darauf zurückkommen, was schwieriger war, ob es früher schwieriger war, ob es heute schwieriger ist, was auch immer. Aber wenn du schon davon sprichst, du hast nun dann viele Songs geschrieben. Du hast ja auch wirklich für viele namhafte Künstler Songs geschrieben. Jetzt nenn doch mal ein paar Namen. Mach mal hier so ein Name-Dropping.
natürlich im Schlager ganz, ganz viel. Also für Howard, das ehrt mich sehr, Howard Carpendale, Beatrice Egli, Ben Zucker, im im Pop-Bereich zum Beispiel für den Adel Tawil oder ja, es gibt da mittlerweile schon sehr viele Namen und tolle Kollegen, mit denen ich arbeiten durfte oder für die ich schreiben durfte.
Ja. Also das ist, ich meine, das sind wirklich Namen. Das ist jetzt nicht irgendwie so die Anfangsgarde von Künstlern, sondern das sind alles namhafte Künstler. Aber jetzt kennen wir uns noch ein klein bisschen besser und ich will die Frage stellen, was ist denn, weil du ja selber Interpret bist, was ist für dich denn schwieriger? Einen Song für andere zu schreiben oder einen Song für dich? Gibt es da eine andere Bemessungserwartung, Grundlage? Oder wie empfindest du das? Oder sagst du, ach, das ist ein Song, der ist jetzt so ich, den will ich keinem anderen geben? Oder ich denke jetzt an Howard, so sehe ich Howard und das könnte ein Song für ihn sein. Wie gehst du vor?
Also ich weiß, bevor ich einen Song anfange zu schreiben, immer schon, ob es was für mich ist oder was für jemand anderen. Ich schreibe zu 95% autobiografisch, was meine Sachen angeht, denn ich kann in meiner Musik sehr ehrlich zu mir sein und Musik ist eine Form der Therapie für mich. Das war schon immer so und insofern sind das natürlich Themen, die nur ich für mich so behandeln, besser gesagt, schreiben kann.
Eine kleine Zwischenfrage. Ist es bei dir, du komponierst es oder du textest?
Beides.
Gut. Beides. Komposition ist ja mal ganz neutral, aber beim Text, da stellt sich mir jetzt so ein bisschen die Frage, wenn du sagst, okay, du machst für dich autobiografische Geschichten, wie soll jemand mit plus minus ein Howard Carpendale, der 50 Jahre älter ist als du, wie empfindest du, wie kannst du dich da reinversetzen?
Also erstmal durch viele Gespräche, wenn wir jetzt beim Beispiel Howard sind, auf jeden Fall durch viele Gespräche mit Howard selbst. Howard ist auch ein sehr, sehr jung gebliebener, schon gestandener Künstler, den es sehr interessiert, was die junge Generation denkt, die junge Generation beschäftigt und so weiter und so fort. Insofern erstens auf jeden Fall durch das Gespräch an sich, zweitens durch das Hören von der Musik oder dem, was der Künstler oder Künstlerin schon geschaffen hat sozusagen. Also dieses musikalische rein fühlen, also sprechen, fühlen und auf jeden Fall das Dritte ist absolute Intuition. So, weil ich habe eben schon von Familie gesprochen. Ich bin mit Schlager groß geworden. Ich weiß sehr wohl, was, auch wenn das nicht meine Zeit war, in den 70er, 80er, 90er Jahren gehört wurde in diesem Bereich, gerade auch zu den absoluten Hochzeiten, nicht nur von dir, Thomas, sondern eben auch von Howard und der gesamten Musikindustrie, das muss man ja so sagen. Insofern glaube ich, ist das Zurückblicken und die Elterngeneration, die das heute noch hört, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt darin und also ich würde, wie gesagt, dieses Gespräch mit dem Künstler, diese Musik zu hören und eben ein bisschen den Blick auch für die Generation, für die Elterngeneration in meinem Fall zu haben, mit einbeziehen und dann kommt mein eigenes Bauchgefühl dazu, weil ich stelle mir immer vor, wie nicht nur ich, sondern auch der Künstler, die Künstlerin, für die ich gerade arbeite, das vor vielen Menschen spielt, also eben wie Menschen verbunden werden durch diese Musik.
Das kann ich gut verstehen. Also ich bin jemand, wenn man mir Songs vorschlägt, also das sind ja meistens Demos, also muss das erklären, sind halt eben eingesungene Melodien, das ist jetzt nicht wie eine Produktion, sondern das ist natürlich relativ einfach gehalten und es wird halt eben von jemandem eingesungen, das muss ja nicht die beste Stimme sein, also die Fantasie hat man als Kreativer. Was ich mich dann oft, also für mich ist ein Kriterium, was ganz klar ist, einmal ich weiß von meiner inneren Stimme, vom Kopf, exakt wie meine Stimme klingt, wenn ich diesen Song singe. Und was ich immer für mich in meinem vom geistigen Auge habe, ist die Tatsache, wie performe ich diesen Song auf der Bühne? Das heißt, wie kann ich, wenn ich diesen Song live präsentiere, wie kann ich diesem Song Leben geben. Und wenn ich einen Song bekomme, wo ich mir sage, ich kann mir nicht vorstellen, ich habe keine Idee, wie ich ihn auf der Bühne präsentiere, dann kann ich es auch nicht im Studio. Ja. Dann kommt auch das Leben nicht beim Singen. Weil wenn ich im Studio, in der Aufnahmekabine bin, dann ist es für mich auch so, als würde ich für ein Publikum singen. Und ich glaube, das ist für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um zu entscheiden, welchen Song ich singen möchte. Ja. Und vielleicht bei dir auch, wie du dir das vorstellst, wie der Song halt eben dann präsentiert wird.
Ja, ist auf jeden Fall im Endeffekt genau das Gleiche. Bin ich absolut bei dir, ja. Ich bin auch so ein Gänsehautmensch. Bist du eigentlich auch ein Gänsehautmensch? Also wenn mich was berührt, dann merke ich sofort für mich so eine Gänsehaut.
Ja, das definitiv. Ich meine, entschuldige bitte, das ist etwas, was ganz klar ist. Wenn du einen Song oder wenn man mir einen Song schickt und wenn man mir dann dazu schreibt, das musst du dir so und so vorstellen. Also einen Song, den man erklären muss, dass er gut wird, den kannst du schon mal direkt in die Tonne treten. Weil entweder fühlst du es oder es ist, du kannst es sein lassen. Genau. Musik ist Emotion. Musik ist kein Gebrauchszettel. Musik ist keine Gebrauchsanleitung. Musik ist kein Apothekerbeiblatt. Nein, Musik ist, du hörst es und denkst, oh, ich fühle etwas, ich kann es nicht beschreiben. Das ist Musik und dann wird es auch erfolgreich.
Ja, ja. Ja, ja. Mit dem ist nichts hinzuzufügen, bin ich absolut deiner Meinung. Ja.
Was für ein Schreiber bist du? Bist du ein Schreiber, den die Muse küssen muss? Also ich meine, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt ins Studio, ach, und ich denke mir irgendwann an Künstler, denke an mich und mir fällt was ein. Und wenn mir nichts einfällt, dann gehe ich wieder. Oder bist du, ich kenne beide Fälle, deshalb, ich nenne keine Namen. Und es gibt auch halt eben Schreiber, die morgens um 9 Uhr die Studiotür aufschließen und mittags um 1 zum Mittagessen gehen und um 2 wieder im Studio sind und um 18 Uhr wieder alles zuschließen. Und entweder kam was raus oder ich habe mich dahin gequält, dass was rauskommt und ich komme am nächsten Tag wieder und am Wochenende habe ich frei. Jetzt überspitzt gesagt.
Nee, gar nicht. Also ich habe keine festen Arbeitszeiten. Heißt also, ob ich um 11 morgens oder mittags um 14 Uhr im Studio bin, lasse ich mir immer offen. So, auf jeden Fall ist es auch so, dass die Doppelrolle, die ich habe, eben noch selbst auf der Bühne zu stehen, das Ganze ja auch immer wieder so ein bisschen aus dem Alltag oder aus dem Konzept bringt, sozusagen. Insofern schließe ich mich jetzt nicht diesen festen Arbeitszeiten als Schreiber an, aber ohne Muse geht natürlich gar nichts und ich habe auch Tage oder vor allen Dingen Zeiten, manchmal auch so 2 Monate, in denen merke ich, nee, ich bin leer gerade. Das hatte ich schon 3-4 Mal, würde ich jetzt gar nicht mal als Schreibblockade bezeichnen. Ich bin jemand, der immer rumrennt und alles Mögliche aufschnappt. Ich habe so eine Liste, muss ich dir mal zeigen, da sind, glaube ich, 700, 800 Stichwörter drauf. Das sind alles Titel. In meinem Kopf sind das alles Titel, Themen, irgendwas bearbeiten möchte. Und die wird immer länger. Also ich werde es wahrscheinlich niemals schaffen. Aber nichtsdestotrotz muss ich was erleben, um was schreiben zu können. Egal, ob es um mich geht oder ob es um jemand anderen geht. Insofern ist da, glaube ich, die Antwort die Muse. Ja, doch schon.
Wo siehst du dich in 5 Jahren oder wo möchtest du dich sehen? Wir wissen ja nicht alle, was halt eben das Schicksal mit uns vorhat. Wo siehst du dich in 5 oder in 10 oder wo möchtest du dich sehen? Oder fangen wir anders an. Von wem fühlst du dich im Grunde künstlerisch beeinflusst? Wo würdest du sagen, das ist etwas, woran ich gerne, ja, in diese Richtung möchte ich gerne gehen. Da bin ich Fan, ist immer so, wenn man einen Künstler fragt, von wem bist du Fan? Ich kenne das, so, das ist immer so komisch, weil man ist nicht nur von einem Künstler Fan. Also zumindest in meiner Welt, so wie ich dich kenne, du auch nicht. Aber man hat ja so eine Richtung, die man empfindet. Wer hat dich inspiriert? Und darauf dann die nächste Frage folgend, wo siehst du dich halt eben in deiner Zukunft?
Also wer hat dich inspiriert neben Thomas Anders?
Ja.
Dafür wird er bezahlt.
5 Euro.
pro Minute.
Danke. Fix mir per PayPal, Thomas. ja, danke dir erstmal für die Frage. Ich habe da eine ganz, ganz klare Antwort schon immer. Einer meiner absoluten Lieblingskünstler ist, oder zwei meiner Lieblingskünstler sind, und bei einem finde ich es besonders tragisch, schon verstorben. Einer ist nämlich Roger Cicero.
Ah, großartiger Künstler, ja.
Und mit der Musik bin ich aufgewachsen. Ich bin ja Trompeter und eigentlich dachte ich, noch als ich so 14, 15 Jahre alt war, ich werde Jazz-Trompeter und habe ganz viel
Ich hatte mal einen Podcast mit Jürgen Drebs und da haben wir auch über Jazz gesprochen. Deshalb muss ich jetzt so schmunzeln, muss ich lachen. Ja, aber bitte erzähl weiter.
Ja, und dementsprechend kam ich dadurch damals auf jeden Fall auf Roger Cicero und diese ganze Art, wie er Musik gemacht hat. Es gab aber noch einen ganz, ganz großen deutschen, besser gesagt österreichischen Künstler, der hieß Udo Jürgens, der war nämlich auch unterwegs und da ziehe ich wirklich meinen Hut vom Lebenswerk, muss ich echt sagen, und vor der generellen Art des Musikmachens und des Thematisierens, das mag ich rein inhaltlich wirklich unwahrscheinlich gerne. Insofern würde ich die Frage erstmal mit Roger und Udo Jürgens beantworten. Aber es gibt noch eine dritte Band, sozusagen eine deutsche Band. Da fangen meine Augen direkt an zu funkeln. Da kriege ich Funkelperlenaugen, wenn ich dran denke.
Nein, der Hartmut.
Ja. Ja. Also Hartmut Engler ist wirklich jemand, da setzt bei mir alles aus, wenn ich das höre, wenn ich das ist nicht nur Kindheit, sondern Gegenwart, Kritik, Zusammensein, all das, was dazugehört, um Menschen zu verbinden. Und ich mag ihn einfach unwahrscheinlich gerne als Mensch. Ich höre ihm wahnsinnig gerne zu. Also pur ist mein absoluter Crush.
Also musikalisch, also von der Komposition und vom Text?
Von allem, mit allem drum und dran.
Okay. Also du willst dann purer sein in 10 Jahren oder wie sehe ich das?
Genau, also ich mag das sehr, mit Band eben unterwegs zu sein, wirklich Live-Musik zu machen. Und er würde mich so in die Richtung, also irgendwo so zwischen Udo Jürgens und pur verorten und wäre mein absoluter Traum, selbst so zu touren und irgendwann große Arenen zu füllen. Das wäre mein.
Das ist natürlich was ganz Großartiges.
Das haben wir abgespeichert und werden in 5 Jahren nochmal anrufen. Oder in 2.
Na, 2 ist ein bisschen, 2 ist ein bisschen eng, Andreas. Aber so.
Ansonsten muss ich ja noch sagen, ich muss mir ja noch den 5er über PayPal zurückholen. Thomas Anders gehört natürlich auch mit dazu.
Gut, du hast die Branche kapiert. Du weißt, wie es geht.
Bevor sie jetzt ausartet,
das muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich es dir mal erzählt habe. Wenn wir uns nochmal sehen, dann zeige ich es dir. Also es gibt schon Videos von mir mit 8 oder 9 Jahren, wie ich mit der Gitarre auf irgendwelchen Geburtstagsfeiern You're My Heart, You're My Soul singe, ne? Also wirklich.
Naja, gut, es gab so eine Zeit, da konnte niemand an uns vorbei. Das war's. aber trotzdem, pass auf, es ist wirklich plauderhaft. Es war wunderbar, mit dir zu plaudern und zu sprechen, lieber Erik. Und wir sehen uns ja sowieso immer wieder. Und du kommst jemanden Koblenz vorbei und wir gehen irgendwie ein Happen essen. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst heute. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geh gleich rein zu deinem Onkel und feier noch schön. Und nochmals tausend Dank und hab dich wohl. Fühl dich wirklich gedrückt und bis ganz bald.
Und vergiss das Geschenk nicht, Thomas. Du hast noch ein Geschenk.
Stimmt. Nicht nur die 5 Euro. Nein, das ist viel mehr wert. Du kriegst natürlich noch eine Podcast-Tasse geschickt. Yay. Und das ist wirklich, das bekommt jeder, der halt eben bei mir im Podcast drin ist. Und da kannst du dann alles draus trinken, von Glühwein über Kaffee, über Tee.
Ja gut, jetzt kommt ja die Glühweinzeit. Ne? Ja. Also ich schicke dir ein Bild. So, der erste Drink wird wahrscheinlich der Glühwein. Okay. Aber ich gebe dir das genauso zurück. Danke wirklich für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und fühlt euch aus der Ferne. Also ist ja gar nicht so weit weg, ne?
Aus dem Saarland. Ist nicht so weit weg.
aus dem Saarland ganz, ganz festgedrückt und ich wünsche euch noch was für heute und generell.
Alles Liebe, Erik, danke.
Wünschen wir dir auch.
Danke, ciao.
Danke für deine Zeit und wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten mit dieser Episode und freuen uns auch weiterhin über eure Fragen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu unserem aktuellen Podcast oder zu Thomas generell, dann schickt uns einfach eine Mail an podcast@thomas-anders.com. Und wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, eine tolle Zeit.
Ganz tolle Zeit und schön, dass ihr zugehört habt.
Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.